herzlich willkommen zu unserem Podcast der dieswöchigen Sabbatschulbetrachtung. Der Titel lautet Ruhe finden in familiären Bindungen. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen beim Hören.
Liebe Zuseher, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir das Wort Gottes studieren. Und bevor wir da wirklich einsteigen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Und wir werden unser Haupt dazu neigen. Lieber Herr Jesus, wir bitten dich um deine Gegenwart jetzt. Sei mit uns, segne uns. Wir wollen dein Wort verstehen. Wir wollen auch Lehren für uns heute daraus ableiten. Und so bitten wir dich und laden dich ein, dass du bei uns bist. Herzlichen Dank dafür. Amen.
Amen.
Es gibt ja so ein geflügeltes Wort, wo die Leute gerne sagen, die Freunde, die kann ich mir aussuchen, aber die Familie, die kann ich mir nicht aussuchen. Warum sagen die Leute so etwas? Was sind so ihre Beweggründe, wenn sie so ein Statement von sich geben?
Dass man bei der Familie eventuell auch, sagen wir, eine zweite Wahl treffen kann, was da vielleicht oft schwierig ist. Ja. Das ist natürlich die Tatsache, das ist der Hintergrund, aber angesprochen wird es eben mit dem Gedanken, naja, das hat man sich nicht ausgesucht, das ist nicht vielleicht immer das, was man sich aussuchen würde, wenn man es sich aussuchen könnte.
Mhm. Ja, man kann sich nicht aussuchen, ob man jetzt diesen Bruder oder diese Schwester hat, das bleibt einfach, ob man sich versteht oder nicht. Und bei Freunden kann man dann eher sagen, ist jetzt nicht mehr mein Freund oder ich meide die Person etwas länger. In der Familie geht das nicht, was aber auch zeigt, dass familiäre Bindungen auch beständiger sind. Denn mein Vater wird immer mein Vater bleiben, meine Mutter immer meine Mutter, meine Geschwister, egal was kommt im Leben. Damit ist es vielleicht nicht immer das, was man sich als erste Wahl ausgesucht hätte, aber es ist auch etwas, das einem das ganze Leben lang erhalten bleibt.
Also ich habe den Verdacht, wenn jemand so etwas sagt, dann ist er selbst ein Betroffener. Dann hat er eben mit irgendwem in der Familie so seine Probleme. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn wir da so in unser Umfeld schauen, unsere Nachbarn, Arbeitskollegen oder wer auch immer, wie viele Leute könnten von sich so etwas behaupten, dass sie mit ihrer Familie tatsächlich Probleme haben? Gibt es da einen Prozentsatz? Das ist also meine Frage, die mir da im Vorbereiten der Lektion gekommen ist. Was würdet ihr da schätzen? Wie viele Familien funktionieren und wie viele funktionieren nicht? Oder wo es wirklich Spannungen gibt oder sogar Krieg gibt?
Schaut man sich die Scheidungsstatistik an, kann man davon ausgehen, dass über 50% der Ehen nicht funktionieren. Wenn man noch beachtet, dass heute sehr viele in freien Beziehungen leben, dann weiß man ja auch gar nicht, wie viele Beziehungen von diesen freien Beziehungen in die Brüche gehen. Und da ist ja auch immer ein Rattenschwanz als Familie mit dabei, wie viele Patchwork-Families es gibt. Und jeder kommt mit seiner Bürde, mit seiner Vergangenheit mit hinzu und es entstehen neue Konfliktherde und neue Probleme. Also ich glaube, dass die wenigsten sagen können, ich bin in einer intakten Familie aufgewachsen. Ich verstehe mich mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit Cousins, Cousinen, mit Tanten, Onkels.
Mit gut, allen.
Mit allen. Das ist wirklich, wir auf einer Wellenlänge
sind. Also die perfekte Familie scheint dann eher selten zu sein, sagst du.
Ich glaube, das hat immer zwei Seiten. Es ist schön, wenn man in der Familie nah zusammen ist, wenn man so sein kann, wie man ist. Aber das bringt natürlich auch auf der anderen Seite Probleme, die man sonst nicht hatte. Man zeigt sich vielleicht anders, wie man das bei einem Freund, je nachdem, wie nah man sich steht, zeigen würde. Mhm. Von daher ist das schon ein Stück weit vorprogrammiert, dass, ja, wenn es Reibung gibt, dass das bei der Nähe eher der Fall ist. Ja.
Ich glaube, dass das auch nicht unbedingt konstant ist. Mhm. Bei deiner Frage gehen mir die Jugendlichen zum Beispiel durch den Sinn. Ich glaube, dass da ganz viele gibt, die in bestimmten Phasen ihres Lebens sehr wohl Probleme mit den Eltern haben, ja, in der Pubertät und so, wo die vielleicht eine ganze Zeit sagen würden, ja, das bin nicht so glücklich, und wo sich das, wenn sie aber heranwachsen, selber vielleicht erwachsen werden vom Denken, auch eigene Familien haben, das dann plötzlich vielleicht ganz anders sehen werden. Also ich glaube, das ist nichts, was etwas ganz Statisches ist, sondern was durchaus eine gewisse Dynamik auch besitzt.
Mhm. Ich denke, es hängt auch sehr davon ab, die Antwort auf diese Frage, was man als Familie wirklich definiert. Wie viel Familie braucht man denn? Gehören da alle Cousins und Cousinen, nicht nur Neffen mit dazu? Es ist nur die Kernfamilie, also Vater, Mutter und meine engsten Geschwister. Müssen es alle Geschwister sein? Genügt es vielleicht, wenn ich einen Bruder, eine Schwester habe, mit der ich mich richtig gut verstehe, oder einen Elternteil? Ich glaube, der Wert einer Familie ist schon dann gegeben, wenn es eine Bezugsperson gibt, von der ich weiß, auf die kann ich mich hundertprozentig verlassen. Und wenn da noch ein paar mehr mit dazukommen und ich habe eine große Familie, die toll ist, umso besser. Ich glaube, es ist schon dann gut, wenn einfach einige gegeben sind, bei denen ich weiß, die kann ich immer anrufen, wenn ich Hilfe brauche. Und ich glaube, das trifft in den meisten Familien schon zu. Genau. Mhm. Absolut meisten, bin ich sicher.
Wir sind ja auch eine große Familie. Wenn ich jetzt an meine vielen Kinder denke, vor einigen Wochen hatte meine Tochter Geburtstag und es war einer der seltenen Momente, wo wir alle für zumindest 3 Tage zusammen waren. Und das war schön, ja. Wir wollen uns heute die Geschichte von Josef anschauen. Und wir fangen nicht mit Josef selbst an, sondern mit seiner großen Familie. Und ich möchte euch bitten, mit mir da 1. Mose 34 aufzuschlagen. Und ich habe da so ein paar ganz kurze Abschnitte ausgewählt und ich würde vorschlagen, lesen wir da immer so einen kleinen Abschnitt. 1. Mose 34, lesen wir mal die ersten 2 Verse. Mein Vorschlag wäre, darf ich bei dir anfangen, Agnes, und dann gehen wir vielleicht so in die Runde, dass jeder hier auch zum Lesen kommt. 1. Mose 34, haben wir die Verse 1 und 2.
Dina aber, Leas Tochter, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, um die Töchter des Landes zu sehen. Als nun Sichem, der Sohn des hevitischen Landesfürsten Hemor, sie sah, nahm er sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an.
Also wir sehen da schon ein dramatisches Ereignis. Jetzt schauen wir uns an, wie die Familie reagiert. Das sind die Verse 7 bis 9. René, darf ich dich bitten?
Indessen kamen die Söhne Jakobs vom Felde, und als sie es hörten, verdross es die Männer, und sie wurden sehr zornig, dass er eine Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte. Denn solches durfte nicht geschehen. Da redete Hamor mit ihnen und sprach, »Das Herz meines Sohnes Sichem sehnt sich nach eurer Tochter. Gebt sie ihm doch zur Frau. Verschwägert euch mit uns und gebt uns eure Töchter und nehmt ihr unsere Töchter.«
Also die Brüder Josef sind im ersten Moment erbost. Die andere Seite versucht es zu beruhigen und schlägt vor, heiraten wir doch, es wird alles gut werden. Jetzt schauen wir uns an, was die Brüder tatsächlich machen. Die Verse 25 bis 27.
Es geschah aber am 3. Tag, als sie wundkrank waren, da nahmen die beiden Söhne Jakobs, Simeon und Levi, Dinas Brüder, jeder sein Schwert und drangen überraschend in die Stadt ein und brachten alles Männliche um. Auch Hemor und dessen Sohn Sichem töteten sie mit der Schärfe des Schwertes, und sie holten Dina aus dem Haus Sichems und gingen davon. Die Söhne Jakobs aber kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil man ihre Schwester entehrt hatte.
Versuchen wir ein bisschen zusammenzufassen. Was erfahren wir da über diese große Familie von Josef? Was sind das für Leute?
Ja, das ist so einer von den Berichten, bei denen man sich fragt, warum sind ausgerechnet das die Stammväter des Volkes Gottes geworden? Mhm. Sie haben natürlich noch einige Zeit in ihrem Leben, sie machen noch viele Erfahrungen, sie ändern sich auch in ihrem Charakter. Aber das, was wir jetzt hier vor uns haben mit Simeon und Levi, ist alles andere als das, was wir unter einem christlichen Charakter uns vorstellen würden.
Das sind ja die Brüder von Josef. Was für Menschentypen waren das? Versuchen wir da so ein bisschen mit Fantasie herauszufinden, was waren das für Leute? Wie haben die getickt? Was war so ihr Mindset?
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist einfach, wie die Kultur zur damaligen Zeit war. Das ist leider etwas, wenn wir das Alte Testament lesen, und das gilt ja in der arabischen Welt, sagen wir bis heute eigentlich, dass die Ehre der Familie eine unglaublich hohe Rolle spielt. Ja? Also das heißt, wenn jemand die Schande über eine Familie bringt, dann hat er mit krassesten Reaktionen zu rechnen. Also das ist, glaube ich, nicht bloß, das liegt nicht nur an den Personen selber, sondern das kulturelle Setting spielt eine unglaublich große Rolle. Und das war auch bei den Brüdern des Josef so, dass diese Schande, das wird ja ausdrücklich angesprochen, dass hier Schande über die Familie praktisch gebracht wurde. Und das konnte man zu der Zeit in dieser Kultur nicht stehen lassen.
Sie sind sozusagen Kinder ihrer Zeit und reagieren so, wie man das als aufrechter Mann damals getan hat. Okay, bitte.
Was ich hier sehr interessant finde, ich glaube, da an diesem Kapitel lernt man unheimlich viel über die Familienkonstellation. Wenn man den Vers 5 betrachtet, dann steht drin, dass Jakob das sehr wohl vernommen hat, aber dass er sich erstmal überhaupt nicht dazu geäußert hat, weil seine Söhne nicht da waren. Jetzt kann man daraus schließen, okay, er wollte nicht vorschnell handeln, er wollte nicht unüberlegt handeln. Oder man kann daraus schließen, dass er zu feige war, um eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, so und so machen wir es und dann auch seine Söhne darüber in Kenntnis zu setzen. Die Söhne kommen hierher, sind voll aufgebracht, was, wie du richtig sagst, absolut Kinder ihrer Zeit sind. Und dann sind sie aber sowas von verlogen. Das war ein abgekartetes Spiel. Sie geben sich freundlich und sagen, ja, kein Problem, wir können es ja machen, wir können uns verschwägern. Und haben dabei Hintergedanken im Kopf. Und dann treten sie beide in die Stadt, töten alles Männliche. Was glauben, ich meine, dass sie mit den Frauen und den Kindern und allem, was sie dort vorgefunden haben, nicht unbedingt sehr zimperlich umgegangen sind. Das kann man, glaube ich, aus den folgenden Kapiteln ableiten. War das nicht der Sohn von Jakob, der zu seiner Stiefmutter, oder wie soll man sie dann bezeichnen, eingeht? Ich meine, was hat denn das mit Schande nicht zu tun? Hier regen sie sich drüber auf, eine Schandtat wurde verübt.
Draußen passiert sie aber in der eigenen Familie.
Genau, das sind, so wie wir schon vor ein paar Wochen darüber gesprochen haben, das Heucheltum oder der, ja, ich gebe Tatsachen vor, die ich selber nicht denen gerecht werde. Der Levi, seine Schwiegertochter, verkleidet sich als eine Hure, um dann an das zu kommen, was ihr zustand. Ich meine, auf die Idee zu kommen. Ich würde nie auf die Idee kommen, mich als Hure zu verkleiden, um meinem Schwiegervater zu begegnen, weil ich weiß, dass er solche Örtlichkeiten nicht aufsucht. Also war das bekannt, dass Levi durchaus solche Örtlichkeiten aufgesucht hat oder solche Frauen aufgesucht hat. Nicht Levi, der Juda.
Juda, genau.
Genau, der Juda. Mhm. Dass er das sehr wohl da in der Familie
also, einiges... Also wir gewinnen da schon einen gewissen Einblick in diese... Doch interessante, sage ich jetzt einmal, Familie. Schauen wir noch einmal zum Vater. Nicht? Also du sagst, was ist es jetzt? Zögert er? Ist er nicht so richtig handlungsfähig? Ist er zu feig, um hier jetzt irgendwie auf den Tisch zu hauen und sagen, so machen wir es? Wie schätzt ihr diesen Vater, den Jakob, ein?
Ich denke, dass er hier einfach auch einen Rat gesucht hat bei den Söhnen. Das waren ja jetzt auch schon Männer gewesen. Er ist schon ein bisschen fortgeschrittenerem Alter. Mit ihnen zu besprechen, was sie als nächstes tun, ist sicherlich nicht nur in der Situation üblich gewesen, sondern generell bei schwierigeren Entscheidungen. Und sie werden bestimmt überlegt haben, wie gehen wir damit um. Denn wenn sie das einfach auf sich sitzen lassen, wäre die Gefahr groß, dass sich sowas vielleicht nochmal wiederholt. Mhm. Nur die Art, wie sie reagieren, so sehr es schon so ist, dass natürlich eine Familie auch damals einen sehr hohen Stellenwert hatte und man auch Rache an anderen Familien durchaus geübt hat. Hier wird eine ganze Stadt ausgelöscht. Das geht weit über das normale altorientalische Maß hinaus. Was sie hier machen, ist etwas, Jakob formuliert es später auch, was die ganze Familie Jakobs wiederum ausrotten könnte, wenn jetzt die anderen Städte rundherum sich dann gegen sie wenden. Sie sind viel zu weit gegangen. Und wenn ich mir hier anschaue, in Vers 27, dass sie... Entschuldigung, in Vers 29, dass sie die Kinder und die Frauen alle gefangen wegführen, die haben ihr Menschen gestohlen und die sind mit denen bestimmt auch nicht gut umgegangen. Eine Frau wurde vergewaltigt, schlimm genug. Jetzt gehen sie hin, machen diese ganzen Frauen zu Witwen, die Kinder zu Waisen und führen sie gefangen weg und behandeln sie bestimmt nicht gut. Was soll man davon halten? Also was wir hier haben, entsprach der damaligen Sitte nicht, auch wenn man damals bestimmt rigoroser war. Aber es ist absolut nicht...
Lobe ich mir eigentlich das Alte Testament. Mose einige Jahrhunderte später sagt dann Zahn um Zahn. Es soll also irgendwo Ausgewogenheit herrschen zwischen der Straftat und der Strafe, die dann folgen soll. Und hier überziehen sie das offensichtlich, zumindest für unseren Geschmack.
Ja. Auch für den Geschmack der damaligen Zeit. Du hast es ja angesprochen.
Ja.
Dass er sagt, also das ist einfach, das, es geht zu weit. Mhm. Was hier passiert, das ist nicht mehr verhältnismäßig.
Wie würdet ihr also diesen Jakob einordnen? Was ist das für ein Mensch? Ich meine, wir kennen seine Jugendgeschichte mit der Erstgeburt und dem Betrug, ne? Aber das ist ja schon viele, viele, viele Jahre zurück. Seine Söhne sind schon erwachsene Leute, ne? Also wie schätzt ihr denn Jakob jetzt ein? Ich meine, in einer Familie spielt ja der Vater manchmal eine wichtige Rolle, ne? Also die Vaterfigur damals war noch wichtiger als heute wahrscheinlich. Also der gibt ja manches vor sozusagen. Wie schätzt der Jakob ein?
Also nicht nur in der Geschichte, sondern insgesamt habe ich den Eindruck, dass Jakob manchmal zu schwach ist, Richtung vorzugeben. Er hat plötzlich 4 Frauen, obwohl er nur eine liebt. Das ist schon mal ein Punkt. Dann hat er mit den Kindern immer wieder Schwierigkeiten. Ich denke da auch an die Geschichte mit Josefs Mantel. Mhm. Er bevorzugt hier ganz offensichtlich einen Sohn, weil es von seiner Lieblings.
Schauen wir uns dann gleich an, ja.
Und das Ganze hat dann große Auswirkungen, die nicht gut waren. Das war nicht weit vorausgesehen irgendwie von Jakob. Das hätte er auch besser machen können. Und er scheint auch dann über lange, lange Zeit hinweg gewissen Groll durchaus zu hegen. Ich glaube, dass sie sich schon ausgesprochen haben. Aber am Ende des Lebens von Jakob, wir reden jetzt von etlichen Jahrzehnten später, als es um die letzten Stunden geht und er seinen Segen nochmal über die Söhne austeilt, ist noch einmal diese Sache hier Gesprächsthema. Simeon und Levi, und er macht ganz klar, dass ihm das nicht gefallen hat, was damals geschehen ist. Also hier scheint vielleicht ein bisschen Führungsschwäche da gewesen zu sein, die Söhne hier negativ ausgenutzt haben. Und ich glaube, manches hätten sie sich nicht erlaubt, wenn sie Jakob hätten fürchten müssen. Wenn sie gewusst hätten, der Vater lässt das nicht durchgehen, zum Beispiel mit Josef.
Ich meine, die eine Geschichte, die du vorher erwähnt hast, nicht, dass einer seiner Söhne mit einer anderen, nicht der Mutter, sondern einer anderen Frau, da irgendwie ein Verhältnis fängt und irgendwie sagt der Bibelbericht, Jakob reagiert nicht entsprechend. Eigentlich hätte er da sagen müssen, Schluss, aus, also so geht's wirklich nicht. Ne? Also irgendwie scheint er, vielleicht auch durch das fortschreitende Alter, irgendwie nicht mutig und agil genug, um hier richtig einzugreifen. Ja?
Man kann ja, wenn man die gesamte Familienstruktur anschaut, nicht unbedingt sagen, dass der Jakob sehr gutes Vorbild in der Familie war. Ja. Ich meine, wir merken ja auch gerade bei dem Bericht auch, das sind ja nicht, ist ja eigentlich nicht eine Familie. Es sind ja mindestens 4 Familien. Ja.
Die 4 Frauen und ja, die 4 Familien dadurch.
Ja, es geht ja hier um die Brüder, also von der gleichen Mutter, der Brüder von der Diana. Und das ist natürlich, das sind Situationen, die sind alles andere als ideal. Ja. Das führt zu Spannungen innerhalb der Familie. Dann, du hast es angesprochen mit den Frauen, dass er eigentlich bloß eine davon wirklich geliebt hat und so. Also, und solche Dinge, die schwächen natürlich auch die Autorität des Vaters in der Familie. Wenn man genau weiß, naja, wenn man zu viel sagt, dann heißt es hinterher vielleicht, naja, schau dich doch mal selber an, was hast denn du alles gemacht? Das ist nicht gut. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der einfach die Autorität des Jakobs in der Familie schon beeinträchtigt hat.
Ich schlage vor, kommen wir zu Josef selbst. Wir haben jetzt über die Familie, über den Vater nachgedacht, über diese älteren Brüder, die sind ja alle älter als Josef. Schauen wir uns jetzt Josef selbst an. Blättern wir zu 1. Mose 37. Liebe Carmen, darf ich dich bitten, lesen wir da die Verse 2 bis 4.
Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhams und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihnen, ihrem Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen.
Du sagst, sie wurden ihm Feind. Bei mir in der Elberfelder steht, da hassten sie ihn. Also es ist dramatisch, was hier zum Ausdruck kommt. Nehmen wir noch den Vers 11 dazu. Agnesa, darf ich dich bitten, noch einmal weiterzulesen?
Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis.
Kommen wir noch einmal auf den Jakob zu sprechen. Welchen Fehler macht Josef Jakob im Umgang mit seinem Sohn Josef. So.
Ja, das kommt immer blöd, wenn man ein Lieblingskind hat. Mhm. Und hier kommt es erschwerend dazu, dass er offensichtlich um einiges jünger ist als die anderen und dass sehr wohl den älteren Kindern aufgefallen ist, dass die Mutter von Josef immer bevorzugt wurde, dass sie immer schon das Beste gekriegt hat. Und dass dieser Wettstreit, ich meine, ein paar Kapitel vorher wird darüber berichtet, dass die Frauen quasi einen Handel hatten mit irgendwelchen Früchten und was weiß ich was alles, wo sie sich die Liebe oder die Zuneigung oder zumindest die Zeit mit ihrem Mann und untereinander abgekauft, ausgespannt oder wie man das auch bezeichnen soll, haben. Das haben die Kinder sicher mitgekriegt. Es war ein sehr enges Familienverhältnis in dem Sinne, dass du kaum Privatsphäre hattest. Und die wachsen mit dem auf. Die Mutter von Josef ist schon mal der Todesfeind, weil es ja die Lieblingsfrau ist. Die kriegt sicher am meisten und alles. Dann hat man einen kleinen Knirps, der vom Vater absolut bevorzugt wird. Und dann ist es noch jemand, der ständig noch rumpetzt, was wir alles Blödes gemacht haben. Also, dass da kein Liebesverhältnis entsteht, das ist offensichtlich klar. Und der Vater geht ja immer drauf noch ein.
Wir haben also ein Konkurrenzdenken bei den verschiedenen Müttern. Und das pflanzt sich fort und finden wir jetzt auch bei den Kindern. Ja.
Und was dann noch erschwerend mit dazu kommt, so ist es hier auch bei mir formuliert in Vers 5. Wir haben in Vers 4 vorher, sie sagen ihm kein freundliches Wort, sie sind ihm Feind oder sie hassen ihn. Und Vers 5, dazu hatte Josef einmal einen Traum. Und er sagte seinen Brüdern davon, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Jetzt könnte man sich fragen, warum Gott gerade, wenn die Situation eh schon so heikel und angespannt ist, dann auch noch einen Traum gibt, in dem ihm nicht gesagt wird, du wirst mal ins Gefängnis kommen. Das wäre vielleicht befriedend gewesen den Brüdern gegenüber, sondern ihm wird deutlich gemacht, du wirst über allen stehen. Das ist ja Öl ins Feuer gießen. Also die Situation ist hier wirklich sehr angespannt und schwierig.
Ich habe mir die Frage gestellt, was kann der arme Josef dafür, dass er jetzt auch noch diese Träume bekommt? Hätte er sie nicht weitererzählen sollen oder was hätte er damit tun sollen jetzt? Ja? Also irgendwie ist ja der Josef auch ein bisschen unschuldig. Nicht? Über ihn wird ja auch nie irgendwas Böses oder Schlechtes in der Bibel berichtet. Nicht? Er scheint hier immer ein guter Charakter gewesen zu sein, auch wenn er hier die bösen Taten seiner Brüder weitererzählt. Aber vielleicht war das auch sein Verantwortungsbewusstsein. Also ich weiß es nicht, aber ich sehe das jetzt nicht so negativ.
Also ich glaube auch nicht, dass er das aus Bosheit dem Vater weitergetragen
vielleicht
hat.
Vielleicht aus Sorge.
Um den Brüdern was auszuwischen, sondern dass er sich da offensichtlich Gedanken drum gemacht hat. Im weiteren Verlauf sehen wir ja, dass Josef sehr wohl eine Beziehung mit Gott hatte und sehr wohl verstanden hat, wie das Leben mit Gott funktioniert. Und wenn er das Wissen oder schon das Bewusstsein vorher hatte und gesehen hat, was seine Brüder alles falsch machen, dann ist es ihm auch ein Herzensanliegen gewesen, dass das irgendwie geahndet wird oder dass sie umkehren.
Also wir sind uns ganz sicher einig, das, was hier passiert, ist nicht gut. Ich kann nicht als Mutter, als Vater ein Kind bevorzugen. Kommen wir mal in unsere Zeit jetzt. Was passiert denn mit Kindern, wenn da in einer Familie ein Kind klar bevorzugt wird? Was löst das aus? Was passiert da in den Kindern? Was sind die Folgen von so etwas?
Ja, Eifersucht, Neid kommt dann auf. Ich glaube, wenn es einen klaren Grund gibt, man hat zum Beispiel ein Kind, das vielleicht ist es behindert oder in irgendeiner Weise besonders bedürftig, also vielleicht schwer verletzt oder gerade Leid erlebt. Wenn die Eltern dann besonders viel Zeit für dieses Kind aufwenden oder besondere Dinge kaufen oder so, glaube ich, hat jeder Verständnis dafür. Aber wenn es Kinder sind, die eigentlich, und so ist es ja auch bei Ihnen hier, eigentlich alle auf einer Stufe miteinander stehen.
Oder sein sollten.
Sein sollten, ja. Dann ist klar, dass es Neid und Eifersucht geben wird, weil es nicht verstanden wird, warum der eine mehr bekommt, außer eben willkürliche Auswahl. Und ich glaube, das gefällt keinem.
Ich glaube, das ist auch für den, der bevorzugt wird, nicht unbedingt charakterfördernd. Wenn ich das nie reflektiert bekomme, wenn ich das immer so hingestellt bekomme, es wäre das in Ordnung, dann kann ich mich auch nicht ändern, kann mich nicht entwickeln.
Ich meine, ich kann mich erinnern, es ist jetzt kein gutes Beispiel, das man nachahmen sollte, aber wie meine großen Kinder noch sehr klein waren, also noch nicht in die Schule gegangen sind, da habe ich mir gedacht, wie fühlen sich die? Das war so eine Frage. Fühlen sich die jetzt alle gleichberechtigt und gleich behandelt? Oder hat irgendein Kind das Gefühl, dass es benachteiligt ist? Ne? Und dann habe ich folgendes Experiment gewagt, nicht? Ich habe geschaut, dass die anderen Kinder irgendwo anders waren, habe eins meiner Kinder genommen, zu mir auf den Schoß gesetzt und habe dem Kind die Frage gestellt, was glaubst du, wer ist das Lieblingskind vom Papa? Und das Kind hat sofort gesagt, ich. Dann habe ich das nächste Kind genommen und dann das nächste Kind. Und interessanterweise, alle drei haben gleich geantwortet und haben gemeint, sie seien das Lieblingskind von Papa. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann passt's. Ja. Aber das war leider in dieser Josefsgeschichte anders. Schauen wir, wie die Geschichte weitergeht. Lesen wir wieder ein Stück, die Verse 18 bis 21. René, darf ich dich noch einmal bitten?
Gerne. Als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten und sprachen untereinander, seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach, lasst uns ihn nicht töten.
Also wenigstens einen gibt es hier, der scheinbar das Schlimmste verhindern will. Überspringen wir ein paar Verse und lesen wir gleich weiter, Verse 25 bis 27. Lieber Josef, darf ich dich noch einmal bitten?
Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Als sie aber ihre Augen hoben und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaelitern von Gilead daher, deren Kamele trugen Tragat, Balsam und Ladanum. Und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Da sprach Juda zu seinen Brüdern, was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn den Ismaeliten verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu.
Also noch einmal meine Frage, was waren das für Brüder? Was waren das für Menschen?
Ja, durch diese sehr ausgeprägte, sage ich mal vorsichtig, Bevorzugung des Josef durch seinen Vater, waren sie ihm also alles wirklich höchst negativ gesonnen. Und du hast das angesprochen mit den Träumen, da ist der Knirps, ich meine vor allem, da kommen wir auch wieder zur Kultur, wo der Erstgeborene alles zählt, ja. Und dann ist da so einer, also Nummer 11 im Bunde, also wirklich ganz weit hinten und stellt sich so über sie. Da sehen wir, was das für extrem negative Auswirkungen gehabt hat. Sie sind ihm so spinnefeind, dass sie ihn töten wollen. Das
Aber das muss man ihnen zugute halten, dass sie das nicht durchgezogen haben, dass sie ihn getötet haben. Einen Verkauf meinen. Da hatten sie doch schon ein bisschen, sag ich mal, schlechtes Gewissen. Wir wollen das Blut unseres Bruders nicht vergießen. Irgendwo ganz wohl war es ihnen dann doch nicht dabei.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Und dann den alten Vater so zu betrügen und ihm da ein Stück Stoff zu geben und zu sagen, schau, höchstwahrscheinlich ist dein Lieblingssohn tödlich verunglückt oder was auch immer passiert ist. Ne? Das ist schon irgendwie richtig gemein. Also das regt mich auf. Ja? Wenn man das liest, kann man fast nicht mehr ruhig sein.
Ja, aber die hatten dann immer noch das gute Gewissen, wir haben zwar den Vater jetzt belogen, aber wir sind ja unschuldig. Der ist ja nicht wirklich, wir haben ihn ja nicht wirklich getötet.
Wäre spannend zu wissen, wie Jakob später darauf reagiert hat, als er Josef gegenüberstand und die wahre Geschichte erfahren hat. Vermutlich haben die Brüder es ihm vorher schon erzählt, als sie ihm sagten, dass Josef noch lebt. Er wird sich ja auch gewundert haben. Ich glaube nicht, dass dann noch ein zweiter Betrug kam, nämlich wir dachten, er sei getötet und plötzlich finden wir ihn in Ägypten. Ich denke, die Sache kam raus, aber wir hören mit keiner Zeile, wie Jakob darauf reagiert hat.
Wir sehen aber, dass er untröstlich war und das nicht nur im ersten Schmerz, sondern über Jahre und offensichtlich viele Jahre. Versuchen wir uns jetzt in die Situation von Josef hineinzuversetzen. Der ist jetzt plötzlich Sklave, wird da verschleppt und zieht in ein fremdes Land. Die Bibel schweigt jetzt über seine Empfindungen und Emotionen, aber versuchen wir uns da hineinzudenken. Wie geht's einem Josef, der noch relativ jung ist, der jetzt als Sklave da irgendwie irgendwo hingebracht wird, der weiß ja nicht einmal, wo er landen wird. Welche Gedanken werden da durch seinen Kopf gegangen sein?
Ich denke, da ist in den Schriften von Ellen White eine gute Ergänzung, wo es uns da ein bisschen einen Einblick gibt, dass das so ein Schlüsselmoment auch war, wo er da vorbeizieht, auch an den heimischen Zelten und wieder etwas sich in seinem Inneren bewegt. Und ich habe es jetzt nur so ungefähr im Kopf, dass der Kaiser hat, er hat eine Lektion gelernt, die er sonst in Jahren nicht gelernt hätte, die da etwas mit ihm gemacht hat, wo er da erkannt hat, dass das, was er, wie er vorher gelebt hat, jetzt anders ist und sich bewusst auf Gott fokussiert hat und den Blick nach vorne gerichtet hat und nicht in diesem Schmerz und diesem ganzen Negativen hängen geblieben ist.
Ja, sie sagte auch, dass er durch, auf dieser Reise dann zum Mann geworden sei, also diese ganze Reifung der Sprache plötzlich gelernt hat, lernen musste, weil er alleine war. Was impliziert, dass er das offenbar vorher noch nicht so gelernt hat? Ich schätze, dass er sehr behütet aufgewachsen ist, vielleicht auch ein bisschen verhätschelt wurde von seinem Vater.
Wie auch sein Vater von den Eltern damals. Genau. Das setzt sich fort.
Und dass hier jetzt einfach eine harte Schule auf ihn wartete, die ihn aber zu dem gemacht hat, was Gott brauchte. Einen Mann, der das Weltreich damals, das damalige, hat führen können. Und das ist nun mal nicht ein Zuckerschlecken, dafür vorbereitet zu werden.
Gut, das hat er natürlich noch nicht gewusst, dass das auch ein Happy End geben wird. Ne?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, das ist auch in der Lektion mit vermerkt, dass von den Schriften von Ellen White, da steht eben drin, dass Josef sich bewusst entschieden hat, dass Gott mit ihm dahin gehen soll. Dann steht, da steht es, Josef gewann die feste Überzeugung, dass der Gott seiner Vorfahren auch sein Gott sein werde. Dort auf dem Weg vertraute er sich ganz diesem Gott an und betete, dass der Beschützer Israels im Land seiner Verbannung mit ihm sein möge. Es war eine bewusste Entscheidung von ihm, dass er sich jetzt da nicht seiner Trauer, seinem Leid, seinem Kummer, was absolut berechtigt wäre, wenn er sich dem hingegeben hätte, sondern er trifft hier eine Entscheidung, der Gott meiner Vorfahren wird auch mit mir sein und ich möchte ihm treu sein.
Das ist eigentlich etwas, was man nicht vermuten könnte, wenn man so die Vorgeschichte sieht. Also es auch zeigt, was in einem schlummert und was vielleicht geweckt werden kann. Weil wenn ich an ein verhätscheltes Kind denke, dann traue ich ihm selten dann so eine Wende zu.
Also dieses einschneidende Erlebnis weckt dieses Potenzial, das in ihm schlummert. So verstehe ich da Ellen White.
Ich meine, wir haben es ja vorher schon angesprochen, die Problematik für die Kinder, auch wenn sie so bevorzugt werden, verhätschelt werden von den Eltern. Und deshalb war der Kontrast extrem für den Josef natürlich an der Stelle. Aber wie wir eben, wenn wir die Geschichte dann weiterlesen, sehen, seine Entscheidung, die du angesprochen hast, ist natürlich unglaublich wichtig. Sicherlich auch etwas, wo wir daraus lernen können, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Man kann sich fallen lassen, hängen lassen oder man kann letztendlich versuchen, das Beste daraus zu machen. Das ist genau das, was er macht an der Stelle. Aber er musste erst diese Lektion lernen, jetzt nicht mehr das verhätschelte Kind zu sein. Ist ja übrigens auch etwas, solange es uns gut geht, haben viele Leute Probleme, den Blick zu Gott zu erheben. Mhm. Ja. Aber wenn es schwierig wird, wenn einem das Wasser bis Oberkante Unterlippe steht, dann denkt man über viele Dinge ganz anders nach. Und genau in der Situation befindet er sich. Und jetzt wird er sich zum Beispiel dieses Wertes bewusst, was es wert ist, wenn Gott an meiner Seite geht. Früher war es die ganze Familie, sein Vater, wohlhabend und so weiter. Und jetzt steht er ganz alleine da. Jetzt merkt er, wenn Gott nicht da ist, dann bin ich ganz allein. Er ist sich dessen bewusst und greift auch diese Hand. Das ist vielleicht auch wichtig.
Die Geschichte von Josef beginnt ja, dass sein Alter genannt wird. Er ist 17 und wahrscheinlich ist er jetzt noch immer sehr jung, vielleicht noch immer 17, vielleicht knapp darüber. Ne? Aber wenn ich denke, wie lang diese Leute noch gelebt haben, dann war er für unser Verhältnis oder für unser Verständnis eigentlich extrem jung noch. Und in so jungen Jahren dann standhaft und beim Glauben zu bleiben, ist schon erstaunlich. Aber ich schlage vor, gehen wir gleich weiter zum Kapitel 39. Kapitel 39. Lesen wir da wieder die ersten Verse, 1 bis 6.
Josef wurde hinab nach Ägypten geführt, und Potiphar, ein ägyptischer Mann, der Pharaos Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaeliten, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef so, dass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seinem Herrn des Ägypten Haus. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war. Denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken, so dass der Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener wurde. Der setzte ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht.
Wie müssen wir uns dieses Sklavenleben von Josef da jetzt vorstellen beim Potiphar?
Wenn ihm alles so geglückt ist, wie wir hier hören, er so ein gesegneter Mann war, dann können wir davon ausgehen, dass es ihm sehr gut ging in diesem Haus.
Also im Vergleich zu anderen Sklaven geht es ihm wahrscheinlich extrem gut.
Ne? Er wird nicht einfach ein Wasserschlepper gewesen sein, er wird nicht für das Putzen zuständig gewesen sein oder einfach niedrige Dienste, sondern wie wir hier hören, er ist dann letztlich der Administrator im Hause des Potiphar, und das war kein geringerer als ein Minister, ein Kämmerer des Königs, des Pharao gewesen. Dann ist er hier in einer einflussreichen Position und sicherlich auch auf einem guten Stand, was Reichtum, Einfluss, Wohlstand angeht. Immer noch ein Sklave, aber sehr gut situiert.
Er ist erfolgreich. Die Bibel sagt sogar, selten so eine Beschreibung über einen Menschen in der Bibel, nicht, dass er schön von Angesicht war. Also der muss irgendwie auch attraktiv gewesen sein. Jung war er auch noch. Nicht? Und dann kommt die Geschichte, die Frau von Potiphar wirft ein Auge auf diesen jungen Mann. Wie reagiert Josef da?
Naja, aber ich glaube trotzdem, wenn man noch kurz zurückgeht zu der Frage, wie es ihm ergangen ist beim Potiphar, dass er sich diese Stellung erst erarbeiten musste. Mhm. Er wird abgekauft vom Markt, und da wird er sicherlich erstmal, weil er noch so jung ist an Jahren, die niederen Dienste verrichtet haben. Und die hat er offensichtlich so gewissenhaft und treu ausgeführt. Gott war mit ihm, Gott hat ihn gesegnet. Und trotzdem, glaube ich, kann man hier sehr viel von der Grundeinstellung von Josef lernen, dass er im Geringsten treu war, und deswegen konnte man ihn über höhere Dinge setzen. Und da fällt er dann der Frau von Potiphar auf. Und das wäre doch eigentlich das Naheliegendste, zu sagen, naja gut, es ist die Frau meines Herrschers. Also ich bin eigentlich, wenn du von der Zeit ausgehst, du bist das Eigentum deines Herrn. Also kann sie dich auch benutzen, wie es ihr gefällt.
Wofür auch immer, ne?
Eben, wofür auch immer. Du verrichtest deinen Dienst, mehr oder weniger. Und er hat Skrupel damit, weil er gelernt hat, im Kleinsten treu zu sein.
Ja, wie schafft es jetzt Josef, hier standhaft zu bleiben? Ich meine, wir müssen uns das vorstellen, die Familie ist weit weg, er ist in einem heidnischen Umfeld, da ist keiner, mit dem er über Glaubensdinge reden kann oder beten kann oder sonst was, der ist völlig auf sich allein gestellt. Wie schafft er es, zu seinen Prinzipien zu stehen, obwohl das Angebot vielleicht verlockend war, vielleicht genug innere Ausreden möglich gewesen wären, hier zu sagen, ja okay, was soll's. Ne? Wie schafft er das?
Er ist diesen Beschluss, den er sich im Herzen gefasst hat, ist er treu offensichtlich. Mhm. Auf dem Weg, und vorher drüber gesprochen, auf dem Weg nach Ägypten, nimmt er sich fest vor, Gott treu zu sein und Gott in seinem Leben, sage ich mal, zum Mittelpunkt zu machen. Und das offensichtlich steht er dem, das geht schon los bei den niedrigen Diensten, die du angesprochen hast, die er tut. Die tut er nicht, weil er muss und widerwillig, sondern er tut sie so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und auch wenn wir die Geschichte lesen, dann von der Frau des Potiphar, er sagt ja nicht, wie könnte ich gegen meinen Herrn sündigen? Sagt er ja nicht. Sondern er sagt, wie könnte ich diese Schuld, diese Sünde tun und gegen Gott sündigen? Also das ist für ihn der Beweggrund. Weil er sagt, wenn ich das tue, dann sündige ich gegen Gott damit. Und das hat er sich in seinem Herzen vorgenommen. Und wenn wir sein Leben betrachten, finden wir, dass er diesem Vorsatz treu ist, dass er Gott nicht die Ehre oder die Treue brechen will. Mhm.
Irgendwie erinnert mich diese Geschichte, so wie du das jetzt formuliert hast, an Daniel und seine Freunde. Da steht ja auch im ersten Kapitel, sie nehmen sich's im Herzen vor. Und offensichtlich macht es auch dieser Josef.
Josef hat jetzt keine Familie mehr, er hat alles verloren. Mhm. Und ich glaube, dass Gott für ihn hier zur Familie geworden ist. Mhm. Und dass damit einfach Gott ihm auch so nahe stand, er so eine innige Beziehung hatte, dass ihm klar war, wenn ich jetzt diesen Ehebruch begehe, wird es die Beziehung zu Gott so belasten, dass er erneut seine Familie verliert, dass er schon wieder alleine da steht und natürlich auch dem Zorn des Potiphar ausgeliefert ist. Er sagt zwar, er möchte hier in Vers 9, er möchte nicht gegen Gott sündigen, ist vollkommen richtig, aber ich glaube, dass ja auch die Beziehung zu Potiphar mit reinspielt, der ihn so gefördert hat, den hat so groß werden lassen, vielleicht noch weitere Karriereschritte auch mit ihm geplant hatte. Und dann kommt die Frau daher und würde ihn da so auf Abwege bringen. Und es ist wahr, in der Antike war es durchaus auch nicht unüblich, auch sexuelle Dienstleistungen zu erwarten. Das war nicht nur von den Herren der männlicher Natur, sondern auch von den Frauen möglich. Also könnte man hier durchaus sagen, er hätte es erklären können, sie ist die Herrin. Was soll er da Nein sagen? Was kommt für ihn gar nicht in Frage? Es wäre gegen seinen Herrn und es wäre gegen Gott. Und da habe ich schon Hochachtung, denn ich schätze, dass er hier vielleicht um die 20 gewesen ist. Anfang 20, ich glaube nicht, dass er lange gebraucht hat, bis er das erreicht hat, diese Stellung. Und da ist er schon so prinzipientreu, also alle Achtung.
Und ich glaube, Unterschied, wir haben am Anfang diese Geschichte von Dina, die sich bewusst in Gefahr gibt, die etwas macht, wo Gefahr entsteht. Er kommt ja gar nicht aus, er kann gar nicht anders. Und ich glaube, das ist auch einfach eine gute Sicherheit auch für uns zu sagen, wir sollen Gefahr vermeiden dort, wo wir es vermeiden können. Aber wenn es nicht geht, dann können wir uns auch darauf verlassen, wenn wir bei Gott bleiben, dann hält er auch seine schützende Hand über uns. Wie auch immer das dann aussieht.
Mhm. In Vers 9 sagt er ja auch der Frau, dass eben, wie könnte ich das große Vertrauen, was eben ihr Mann in ihn gesetzt hat, missbrauchen. Er hat mir alles in meine Hand gegeben, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Er erinnert sie ja noch daran, dass es eigentlich, du gehörst ihm und das wäre eine große Sünde. Und die Frau hat nichts anderes zu tun, wie Tag für Tag immer wieder ihn da zu bezirzen, damit in der Hoffnung, dass da was ist. Und das sagt so viel aus über die Prinzipientreue, die der Josef in seinen jungen Jahren an den Tag gelegt hat.
Ich schaue auf die Uhr. Wir müssen leider hier, so schön das Gespräch ist, auch einen Schlusspunkt setzen. Wir wissen, wie es weitergeht. Er bleibt treu, landet dafür im Gefängnis. Normalerweise hätte ein Potiphar, wenn wirklich was vorgefallen wäre, den einen Kopf kürzer machen lassen. Offensichtlich versteht auch Potiphar, was hier gespielt wird. Und es geht ihm wieder schlecht. Im Gefängnis war es offensichtlich nicht schön. Und es vergehen Jahre, bis er da rauskommt. Er ist 17 am Anfang der Geschichte, er ist dann 30, bis sich sein Leben wendet. 17 plus 13, das sind lange Zeitspannen. Für mich eine erstaunliche Figur, dieser Josef. Liebe Zuseher, eine Bitte hätte ich an euch noch. Stellt für euch eine kleine Liste auf. Nehmt Josef hier auf der einen Seite und Jesus auf der anderen Seite und versucht, Parallelen zwischen Josef und Jesus zu finden. Und ich bin gespannt, was ihr herausfinden werdet. Ich danke euch und wir wollen noch zu einem Gebet mit Agnesa aufstehen.
Lieber treuer Vater im Himmel, habt ihr Dank, dass du so gnädig, barmherzig und geduldig mit uns bist. Hab du Dank, Herr Jesus, dass du unsere Charakterfehler und Schwächen, dass du sie uns helfen möchtest zu überwinden. Herr Jesus, wir haben heute darüber gesprochen, aus welchen chaotischen, katastrophalen Familienverhältnissen ein Josef gekommen ist und auch seine Brüder. Herr Jesus, und trotzdem hast du diese Menschen auserwählt und hast mit ihnen gearbeitet und hast da sehr gute Frucht rauskommen lassen. Ich möchte dich bitten, lieber Vater, arbeite doch mit uns und an unseren Charakteren und hilf auch uns, dass wir standhaft werden wie Josef und dass wir prinzipientreu werden wie Josef und dass wir uns an dir ausrichten und nicht Entscheidungen treffen, die vermeintlich zu unseren Gunsten sind, sondern dass wir Entscheidungen treffen, die vor deinen Augen richtig sind. Hab du Dank, Herr Jesus, dass du uns dabei helfen möchtest. In deinem Namen. Amen.
Amen. Amen.